willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Herzlich willkommen an diesem heißen Freitag, wo die Glitzer über die Disco-Kugel fliegen. Wolfgang, ich bin froh, mit dir hier am Start zu sein.
Ich bin auch sehr froh und ich spüre es geradezu flittern und glitzern, so wie du das ausdrückst. Die Disco-Kugel, ja, die gute alte, die scheint jetzt gerade noch nicht. Es ist gerade sehr schön hübsch sonnig hier und wahnsinnig heiß. Heute Abend wird es heiß mit einer Disco-Kugel. Freitagabend, ne? Thank God it's Friday.
Yes, yes, ja. Was hast du uns denn heute für eine Boogie- oder Disco-Granate eingepackt?
Also bevor ich euch sage, was ich euch mitgebracht habe, will ich natürlich nicht weglassen, dir, mein lieber Kirk, zu gratulieren zur 50. Ausgabe von The Disco Dudes Podcast. Heute sind wir schon über ein Jahr alt. Wir haben letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Im August des Jahres 24 haben wir angefangen und heute ist die 50. eine Jubiläumsausgabe. Wir feiern auch in zwei Ausgaben nochmal, weil dann ist ja quasi ein Sendejahr vorbei nach 52 Ausgaben. Mein lieber Kirk, ich freue mich sehr, dass wir seit über einem Jahr nun miteinander Musik besprechen und den Leuten offensichtlich ganz gut Freude bereiten, weil immer mehr Menschen hören zu, wie wir ab und zu mal sehen. Also, happy 50 to you.
Na, dann schicke ich dir natürlich die Glückwünsche genauso zurück. Alles Gute zur 50. Sendung, mein Lieber.
Danke, danke, danke. So, jetzt wollen wir es aber auch wirklich beginnen mit Inhaltlichem. Wir gehen in das Jahr 1974 nach Philadelphia an. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon gemerkt, das ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Dieses Philadelphia, gar nicht so weit weg von New York. Wir kommen zu einer Band, die die Backband war, der Philadelphia International Records oder Recordings Company, nämlich MFSB. Das Stück heißt Love is the Message und befindet sich auf dem gleichnamigen Album. Das war der zweitgrößte Hit auf diesem Album, der allergrößte, insgesamt der größte Hit von MFSB waren TSOP. Empfehle ich euch auch schwer anzuhören, wie das ganze Album, das wir natürlich in einzelnen Stücken auch auf unseren Playlists auf Spotify und iTunes euch zur Verfügung stellen werden. Warum habe ich mir diesen Song ausgesucht? Naja, wir befinden uns in einer Zeit, in der man Liebe gut gebrauchen kann, besonders gut gebrauchen kann. Deswegen ist die Message besonders wichtig. Love is the message that I sing to you. Love is the message that I bring to you. Love is the message for a song. Also für diesen Song und für euch die Message Liebe. Die Geschichte von Love in the Message allerdings beginnt nicht erst 1974 mit der Veröffentlichung des Songs, sondern 6 Jahre früher mit der Gründung der Sigma Sound Studios in Philadelphia. Geschichte einer musikalischen Revolution, die aus einem unscheinbaren Backsteingebäude, das wirklich recht klein war, es gibt es heute noch, kann es sich anschauen, in der North 12th Street hervorgegangen sein sollte und den Sound für eine ganze Ära und für eine ganze Gegend, aber auch für eine ganze Musikrichtung prägte. Love is the Message von MFSB ist ein wichtiger Baustein in der modernen Clubmusik. Auch wenn er nicht so wahnsinnig oft gesampelt wurde, war er doch Blaupause für ganz viele Entwicklungen von verschiedenen Remixen und anderen Künstlern. 1974 zwar nur auf Platz 85 der Billboard 100 eingereiht, hat er dann später 77 durch den Remix von Tom Malton nochmal eine Renaissance erhalten und eine besondere Wichtigkeit bekommen, gerade in Hinsicht auf die New Yorker Diskotheken wie die Paradise Garage. Ich möchte euch gleich mal einen Soundeindruck mitgeben. Das Intro nämlich, das den Bass und die Streicher sehr schön aufbaut. Das ist ein schöner, blockhafter Aufbau. Stück für Stück wird das Stück größer schon da ganz am Anfang. Dann kommen die Horns dazu. Dann kommt nochmal eine schöne Orgel. Alle die wichtigen Musiker, die dahinter stehen mit MFSB als Backband von Philadelphia Records, dürfen richtig zeigen, was sie brauchen. Dann kommt ein Stimmungsaufbau, der zu einem Saxophon-Break. Wir spielen das Intro und hören einfach mal Musik.
Thank you.
habt ihr gleich einen richtigen Eindruck bekommen, wie man sowas aufbaut, wie harmonisch das Ganze gelegt ist, natürlich passend zum Thema Liebe und der Wichtigkeit von Liebe in der Gesellschaft damals wie heute, aber auch mit allen Instrumenten, allen Musikern, die da am Start waren. Das Altsaxophon ist hier natürlich gleich ganz nach vorne geschossen, das war Leon Zach Zachary. Und man sagt, er hat es sogar mit seinem kongenialen Saxophonpartner Tony Williams in Abwechslung gespielt, das Solo, die Breaks, die man da so hört. Er war immer Mitglied der Houseband der Leon Zachary von Philadelphia International Records. Für über 30 Jahre spielte er bei ihnen. Und was auch noch ein Fun Fact ist, er ist der Onkel von Crystal Waters. Ne? Ihr wisst schon, diese Hausdame, die uns zwei große Hits beschert hat. Also Zachary war 30 Jahre lang bei Gamble & Huff angestellt und hat dort MFSB zusammengehalten, auch als einige derer abgewandert sind. Neben seiner Konzertfähigkeit war er aber auch Komponist, Arrangeur und noch als Lehrer tätig. Und er spielte das Lead-Saxophon, das Lead-Alt-Saxophon für Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald, Lionel Hampton und die Mercer Ellington Orchestra Band. Da sieht man auch wieder, durchaus einige Jazzkranken haben sich dann später im Groove, im Soul und im Disco wiedergefunden. Philadelphia International Records, dazu irgendwie drei große Sätze. Natürlich Kenneth Gamble und Leon Huff stehen im Zentrum. Die beiden haben das gegründet. Gamble ist geboren 43 in Philadelphia, Huff 42 in einem benachbarten Camden, New Jersey. Und sie begegneten sich 1962 in einem Fahrstuhl eines Aufnahmestudios. Ein schicksalshafter Moment, der Musikgeschichte verändern sollte. Gamble brachte lyrische Brillanz mit. Er war ein super Songwriter auf der Textebene, aber auch so was Melodien anging. Während Huff als Pianist und Komponist insgesamt die musikalischen Grundlagen für wahnsinnig viele Hits gelegt hat. Da gehören die Stylistics dazu, genauso wie Teddy Pendergrass und ganz viele andere. Ihre erste gemeinsame Produktion machten sie mit The 81 von Candy and the Kisses. Huff war da selber noch am Klavier, hat er auch noch lange gemacht, solange er lebte, hat in der Band mitgespielt und die späteren MFSB-Kernmitglieder Roland Chambers und Carl Chambers wirkten da auch mit. Die haben im ungefähr alles mitgespielt, was MFSB rausgebracht hat. 1971 gründeten Gamble & Huff Philadelphia International Records dann mit dem ehrgeizigen Ziel, eine Alternative zu Berry Gordys Motown zu schaffen. Motown war die Macht aus Detroit, hat die Soul-Ära im Pop-Business bestimmt mit Michael Jackson und anderen großen Künstlern wie auch Marvin Gaye, zumindest für eine gewisse Zeit. Und Berry Gordy war der große Mäzen und der große Leader mit einer gewissen Gewalt auf das, was da insgesamt so passiert ist. Unterstützt von CBS Records unter Clive Davis entwickelt sie systematisch einen eigenen Sound, den sogenannten Sound of Philadelphia, The Sound of Philadelphia, T-S-O-P. Und das beinhaltete eine orchestrale Soul-Ästhetik mit üppigen Streichern, treibenden Basslinien auch immer, hüpfeligem Beat manchmal, das war dann so eine ganz neue Erfindung, und diesem charismatischen Hi-Hat-Rhythmus, der später auch zum Markenzeichen des Disco wurde, nämlich das Four to the Floor wurde in den Philadelphia Studios, in den Signa Studios erfunden. 3000 Kompositionen sind aus diesem Studio und aus diesem Konglomerat von Menschen gekommen. 175 Gold- und Platinplatten haben sie insgesamt hergestellt. Damit ihr noch mal kurz eine kleine Vorstellung kriegt, wer das alles war, das waren zum Beispiel die OJs, das waren Harold Melvin and the Blue Notes und Teddy Pendergrass, das war natürlich Billy Paul auch, MFSB, McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, Lou Rawls, Patti LaBelle, The Intruders, People's Choice, hast du schon mal dabei gehabt, Kirk, Gene Kahn, The Jones Girls, Edwin Birdsong sogar, bevor er dann zu einem sehr elektro-funkigen Superkünstler wurde, ist bei ihnen groß geworden, genauso wie Instant Funk, die später bei Seltzer waren, Phyllis Hyman, The Tramps, Disco Inferno, ihr erinnert euch, Saturday Night Fever, der Soundtrack, auch das kam aus den Philadelphia Studios und sogar die Jacksons haben zwei Alben auf Philadelphia International Records aufgenommen. Es gibt in diesem Song nicht nur Instrumental, sondern auch Gesang, nämlich von den Three Degrees. Ursprünglich Fayette Pinkey, Shirley Porter, Linda Turner und dann später Sheila Ferguson noch mit dabei, übernahm den Vocal Part von Love is the Message. Der ist eher strategisch und nicht so wahnsinnig auffällig. Sie liefern eine eingängige Vocal Hook. Love is the message that I sing to you. Ist eher sehr im Hintergrund gehalten, weil das ganze Stück repetitiv auf das Instrumental eigentlich referiert. Sie verkörpern die Crossover-Ambitionen von Philly Records zwischen Soul und Disco und waren bereits durch dieses TSOP, was der größte Hit von dem Album war, bekannt geworden, hatten also schon eine ordentliche Fanbase mitgebracht. Wie sich das anhört, das hören wir uns jetzt. habt ihr die 3 Degrees, also schon mal gehört, Love is the Message. Singen sie uns da heiß entgegen. Die MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, sagt man, heißt die Band. Das war Earl Young am Schlagzeug, der Erfinder des Four on the Floor Beats. Den hat er 1973 bei einer Studio-Session für Harold Melvin und Blue Notes erfunden für The Love I've Lost. Da werdet ihr zum ersten Mal dieses klare 1, 2, 3, 4 durchgehalten hören, das eben nicht R&B noch mit irgendeiner funky Note versehen ist. Ronnie Baker war der Bassist, der ein Schüler von James Jamerson war. Also auch da irgendwie eine Beziehung zu dem, was Motown Records war. James Jamerson war der schwer heroinabhängige, aber genialste Bassist, den Motown Records wahrscheinlich jemals an Bord hatte. Über Norman Harris haben wir letzte Woche schon gesprochen. Der war der Gitarrist und ein wahnsinnig begabter Komponist auch, der immer der Band zwischen Funky-Gitarre, aber vor allem die flächigen Gitarren mitgegeben hat. Für das richtig hart-funkige, nämlich die Rhabarber-Gitarre. Und da war er ein echter Pionier, war Bobby Ely, der leider 2023 dann auch gestorben ist, aber war bis zum Schluss, galt er als Erfinder dessen, was man mit der Rhabarber-Gitarre im Orchester oder auch in der Band so machen kann. Vince Montana hatten wir letzte Woche auch benannt, der Vibraphonist, der später absolut stilführend war für Salso Records mit seinem Latin-Einfluss. Und Leon Huff hier an den Keyboards, nicht am Klavier, sondern nur an den Keyboards, mit zweiter Unterstützung, von der keiner weiß, wer es genau gespielt hat. Der unbesungene Held dieser Aufnahme ist allerdings Bobby Martin. Der ist oft übersehen worden und gerade in Love is the Message ist seine Kompetenz, finde ich, sehr gut rausgekommen. Er war nämlich der Chefdirigent und Arrangeur von MFSB. Das waren ja nicht nur die in der Rhythmusgruppe, da waren ja noch eine Menge Streicher und eine Menge andere Bläser mit dabei. Und er hat schon in den 50er Jahren mit Kenneth Gamble zusammengespielt, ist dann mit übernommen worden sozusagen als Bordmittel für die Sigma Studios, um diesen Sound zu kreieren, aber vor allem das Orchester sowohl bei Live-Auftritten als auch dann für die Aufnahmen so zu arrangieren, dass es richtig cool klingt. Love in the Message ist in C-Dur, ganz fröhlich, ganz einfach und hat 114 bis 116 BPM. Also eine sehr, sehr gute Mischung an Dur-lastigem Sound und einem Tempo, das man in beide Richtungen gut twisten kann. Also ich spiele den sehr, sehr gerne in so einem Warm-Up-Bereich, aber ich habe ihn auch schon gespielt im Cooldown hinten raus und habe ihn dann tatsächlich noch langsamer laufen lassen, weil die Harmonie und das Gefühl ist so schön und liebevoll und gleichzeitig ist noch was zum Tanzen dabei. Mein lieber Kirk, du hast jetzt eine Menge zugehört, ich habe dich ganz viel schon nicken sehen hier. Was ist denn dein Gefühl, was ist deine Meinung, was sind deine Gedanken und Erinnerungen an diesen Song?
Ja, erstmal MFSB kann man nicht kennen, wenn man sich mit dem Musikgenre auseinandersetzt. Das ist quasi ein wirklich wichtiger Eckpfeil als Band, also als Outcome, was da so passiert ist. Und bei dem speziellen Song, immer wenn ich den gehört habe, hat es mich persönlich an so Fernsehsendungstitelmelodie-Sound erinnert und besonders irgendwie an so diese deutschen Versionen von Sindbad und Co. Ich finde, da steckt ganz viel damit drin. Aber auch
Loftout und Cheers sind da auch mit drin ein bisschen.
Ja, und Cheers, genau. Cheers natürlich auch, ne? Die haben wir ja damals wahrscheinlich alle geguckt. Cheers fanden wir alle super. Ja, das kann ich so zu sagen. Also ich finde es eine sensationelle Nummer und was du gesagt hast, als Intro-Song definitiv mit dem Auftakt. Also wenn du da im Leeren anfängst, als Erster, der auflegt mit dem fetten Intro alleine von dem Song, dann hast du doch schon die ganzen Leute auf deiner Seite.
Also noch, um mal in den Song einzutauchen und das, was mir da selber so dran aufgefallen ist, habe ich ein drittes Soundbeispiel, in dem dann Folgendes zu hören ist. Einerseits ist dieser Song auch schon ein Übergang zu Salsoul, das von Philly Records einige Menschen dann unbedingt nach New York wollten, weil ihnen das mehr R&B-ige Korsett von Gamble & Huff irgendwann zu eng wurden. Dazu gehörte hauptsächlich Vince Montana und Norman Harris und die sind zu Salsoul gegangen. Dieser Song, Love is the Message, findet sich eigentlich, wenn man das so möchte, als etwas latinisierte Coverversion in Love Break von Salsoul wieder. Den packen wir euch auch mit auf die Playlist, ihr werdet es sofort wiedererkennen. Das ist im Grunde eine Blaupause. Im Grunde haben sie eine discoidere Coverversion davon aufgenommen und in der Übergangszeit zwischen Disco und der aufkommenden Hip-Hop-Bewegung, die ja gleichzeitig auch schon da war, wir sprechen jetzt von dem Zeitraum zwischen 74, in dem das Stück original rauskam, und 79, wo es seinen größten Impact hatte, wurde es zu einer Hymne auf den großen Haus- und Blockpartys. Es haben beide Fraktionen gespielt. Sowohl die Hip-Hopper haben diesen Break gespielt, als auch die dann Richtung Haus sich bewegenden Disco-Liebhaber. Und was mir noch aufgefallen ist, und das kommt in dem dritten Soundbeispiel auch raus, und mein lieber Freund Kirk hier in der Show hat ja nicht nur mit mir diesen wunderbaren Podcast, sondern auch noch eine eigene Radioshow bei 674 FM aus Köln. Und da hat er einen Song verwandt, für die Show, die heißt This Is It, in der die Formulierung For Your Love drin vorkommt. Von Idris Muhammad ist der Song im Original, hat er hier auch schon vorgestellt. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, dann ist dort eine Tonfolge hier in dem Soundbeispiel mit drin. Von der würde ich sagen, das ist ganz schön da drin. Wir das Break, das ich meinte, das dann auch später zu Love Break von Celso Records wurde und Kirks Kopfnicken entnehme ich ist absolut der gleichen Meinung und auch der Meinung, dass For Your Love irgendwie da auch schon drin steckt. Also ein riesiger kultureller Impact, den dieses Stück hatte, herauskommend aus Philadelphia, geschrieben 74, dann richtig zu Ehren gekommen, irgendwann zwischen 77 und 79, wie gesagt. MFSB war natürlich nicht nur dieser eine Song, sondern TSOP war ein ganz, ganz großer Hit. Und dann kennen wir alle natürlich auch noch aus dem Saturday Night Fever Soundtrack das Stück KG, eigentlich eine Nightlighters-Nummer. Eigentlich kam sie sogar von Motown und die haben sie nachgespielt und haben sie sehr prominent nachgespielt und finde ich zu einem der besten Songs auf Saturday Night Fever gemacht. Wenn wir jetzt noch wissen, dass die Tramps auch aus Philadelphia waren, dann waren sozusagen die beiden wichtigsten echten Disco-Stücke neben den Bee Gees-Nummern auf Saturday Night Fever Soundtrack aus Philadelphia, aus genau diesen Studios. Weitere große Hits von MFSB waren Let's Clean Up the Ghetto mit super hartem sozialkritischen Impact gegen New York, also gegen den Schmutz, gegen die Kriminalität und das böse Aufkommen und natürlich dann noch eine einfachere, leichtere Nummer namens Sexy. Alle die sollten wir nachher in die Playlist flanken. Kirk, entweder du oder ich machen das dann. Letzter Punkt, Love is the Message. Es gibt einen Podcast von jemandem, der heißt Tim Lawrence. Das ist ein Autor, Journalist und selber auch DJ aus Großbritannien. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Love Saves the Day. A History of American Dance Music Culture, 1970 till 1979. Im Grunde genau das gleiche Spektrum von Musik, über das wir uns hier auch viel unterhalten. Es ist ein Podcast, der sich sehr viel mit Subkultur oder auch mit Cross-Culture auseinandersetzt in Bezug auf Disco und wie die Gesellschaft parallel in den Zeiten dazu war und auch wie sich das heute verhält. Er spricht viel über das Loft in New York, er spricht viel über die Paradise Garage. Absolut hörenswert. Es wäre eine Hörempfehlung. Mein lieber Kirk, was hast du uns auf die 50 mitgebracht? Hau raus.
Ja, ich drehe für euch heute mal die Disco-Kugel auf Anfang mit The Sound of Music von der tollen Gruppe Dayton. 1983 auf Capitol Records erschienen aus dem Album Feel the Music. Für mich ist das einer dieser Boogie-Momente, in denen alles fusioniert, Groove-Hook und Attitude. Dayton selbst, die Band Nomen es Omen, kommt natürlich aus Dayton, Ohio und wurde gegründet von Chris Jones, Ex-Member der Band Sun, die ja auch aus Dayton kommen. Und Gitarrist Sean Sandridge. Nach zwei Platten auf Liberty sind sie bei Capitol gelandet, haben mit Hot Fun Fahrt aufgenommen, um dann 1983 die LP Feel the Music abzuliefern. Mit an Bord Keyboarder, Vocalist Rani Harris, der das Songwriting und den Sound merklich nach vorne gebracht hat. The Sound of Music war ihre Signature-Nummer im UK-Markt mit Platz 75 in den Single-Charts der UK und in den US-R&B-Charts ging die Nummer hoch bis auf Platz 69 und hat sich damals vor allen Dingen in den US-amerikanischen Clubs und dann in den UK-Discos richtig ins Gedächtnis geschraubt. Mir geht's heute speziell um die Original 12-Inch-Version. Die A-Seite ist auf der Platte The Sound of Music, gepresst mit 5 Minuten 38. In der Praxis läuft sie allerdings rund 5 Minuten 41. Auf der B-Seite liegen Eyes on You und Love You Anyway. In den USA gab es zudem eine 12-Inch mit einem sogenannten, wie ich witzig finde, European Mix. Ein schöner Extended Trip. Da hat man die Nummer einfach auf 8 Minuten 16 mit den neuralgischen Momenten des Stücks verlängert. 1984 folgte noch ein Extended Remix in Großbritannien. So, jetzt Vinylherzen schlagen gerade höher. Diese Version sollte man sich besorgen, wie ich finde.
So ist das mit diesen DJs, ne? Vinyl, da haben die meisten immer noch im Kopf und auch was da für Unterschiede so am Start sind. Ich weiß nicht, ob ihr das als MP3-Hörer so nachvollziehen könnt, aber es macht wirklich Unterschiede. Ich kann es euch bestätigen.
Ja. Das wäre mal eine andere Sondersendung, wo wir uns da im Speziellen darüber unterhalten können, weil diese Diskussion führe ich in letzter Zeit wirklich sehr oft und sorge für Erstaunen. Nicht nur technisch, als auch inhaltlich. Musikalisch ist The Sound of Music ein butterweicher Mid-Tempo-Boogie. Tempo liegt bei 114 BPM. Key ist hier auch eine schöne Dur-Geschichte, nämlich G-Dur, und passt hervorragend zu dir, von dir, Wolfgang, eben genannten C-Dur. Also auch von den BPM könnten die Nummern wirklich gut auch hintereinander passen. Auch ein bisschen von der Stimmung, wie ich finde. Nicht wie sonst oftmals gerne Moll im Change zu Dur in den Refrains. Nee, durchgängig G-Dur, finde ich auch besonders. Sprich, jetzt kommt's für die Nerds, Camelot 9B. Und genau dieser Klang macht's eben. Präzises Drumming von Kevin Hurt. Der Bass wird gezupft von Studio-Legende Doug Wimbish. Der ist ja später bekannt durch sein Schaffen mit der Crossover-Rock-Band und Combo Living Color. Da hat er so richtig sein Wirken in vollen Zügen verbreitet. Der Bass schiebt herrlich federnd, darüber Gitarrenfiguren und die polierten Keys von Ronnie Harris. Lead Vocal liefert Sean Sandridge. Und als Zuckerguss legt Harris Vocoder-Lines drüber. Und das ist auch mit das Besondere bei diesem Song. Dieser roboterhafte Refrain-Schimmer ist das Hook-Element zugleich, welches im Gedächtnis und im Gehör hängen bleibt. Kompositorisch ist das Ding extrem DJ-freundlich gebaut. Klar phrasiert, 18er, 16er, 32er Blöcke. Die Hook kommt schnell, der Groove bleibt stets on the one und die Autorenkombi Harris Sandridge hört man deutlich heraus, funky, aber sehr songorientiert. Um das zu illustrieren, hören wir jetzt mal den Anfang des Songs bis zur zweiten Minute. Ja, wie ihr hört, hat der Song gar keine wirkliche Strophe, sondern halt, das ist dieses Hook-Orientierte, was dann immer wieder in den Refrain rübergeht, wie ich eben erklärt hatte. Und auch wieder ein Beispiel dafür, wie schnell so ein Sound von seiner Komposition her einen in seinen akustischen Bann ziehen kann und es sofort schnell nach dem Intro zur Sache geht und man in diesem Dance-Vibe drin ist. Wolfgang, was hast du zu diesem Tune zu sagen?
Es ist ein ultra guter Groove, der wirklich richtig Boogie abzeichnet. Und natürlich ist der Vocoder-Einsatz einer, da hätte Stevie Wonder wahrscheinlich gerne mitgemacht, würde ich mal sagen. So als mit einer der ersten, der im Synthesizer-Bereich auch Vocoder verwendet hat. Es bleibt ein bisschen soul-y von dem, wie die Message ist. The Sound of Music scheint dann so schön wie die Sonne, aber mit diesem funky Vocoder voll des Rhythmus. Brett auf jeden Fall. Richtiger Dancer.
Das sehe ich genauso. Ein Blick auf das Nachleben des Songs. Der Track ist bis heute Samplefutter und Referenz in House- und New Disco-Produktionen. Kelly Dope alias Liquid Dope hat 1991 The Sound daraus gezimmert Und aus diesem Footwork Duke Egg, das sind diese Miami Bass Tunes ganz schnell gespielt, kam 2011 Buzzin' Down von Chrissy Murderbot und DJ Spin. Auch eine ziemlich witzige Nummer. Auch Ruben und Ra bei ihrem Banger Everybody Loves Good Music bedient sich massiv an dem Stück. Und als Cover gibt es eine sensationelle Version von der japanischen Band Costa de Palma. Allerdings meines Wissens ist die Nummer nur auf Soundcloud verfügbar. Also ich habe sie nicht digital für unsere Playlists finden können. Auch als Vinyl ist das Ding nicht so leicht zu finden. In dem Banger von Ruben und Ra hören wir jetzt mal rein, denn den finde ich richtig super. Den gibt es zu kaufen bei Juno Downloads oder auf Discogs als cheapo 12-inch EP mit dem Namen One Night at the Disco. Sehr zu empfehlen. Wir hören mal rein. Der hat den Song, finde ich, ganz toll in die Moderne übertragen mit einem noch elektronischeren Boogies. Wolfgang, was sagst du zu der Ableitung, zu der Übersetzung?
Ja, das hat er brillant gemacht. Schön, dass er noch so einen dickeren Bass draufgelegt hat und vor allem, dass er irgendwie 808, 909 und 303 Sounds für zusätzliche Rims genommen hat. Es ist sehr geschmackvoll, bleibt im Tempo, macht da gar nicht irgendwie große Finematenzen, sondern nimmt die Grundsubstanz und es sind bei ihm mehr Strings drin als in der Originalnummer. Er hat zumindest so Synthi-Strings reingebaut. Finde ich aber geil, so eine ein bisschen zusätzliche Cheesiness schadet an der Stelle gar nicht. Voll gut gemacht.
Ja, und besonders in der Kombination lassen die beiden Tunes sich richtig gut spielen. Man fängt quasi mit dem Original an und leitet unbemerkt, weil es auch in der gleichen Geschwindigkeit schwingt, in den neuen Sound über und ist auf einmal im elektronischen Kosmos. Finde ich sehr geil.
Kannst du sofort mit einem Elektro-Boogie oder mit einem richtigen Elektro oder einem House-Track weitermachen. Also das ist
ja, mega.
Also es fügt sich sehr harmonisch ein. Also es ist was anderes, aber es klingt parallel dazu gut genug, als dass die wirklich so ineinander fließen. Echt cool.
Ja, voll gut. Ich sag noch was zu Dayton selber. Die haben zwischen 1980 und 1985 fünf Alben gebracht, zwischendurch sogar mit Bootsy Collins und Cameo zusammen und den Killer-Funk-Tune Crackety Crack herausgebracht und einem Sly and Stone Cover von Hot Fun in the Summertime. Und wie immer packen wir die erwähnten Songs mit auf unsere Playlists, wenn sie denn dann auf den jeweiligen Plattformen auch verfügbar sind. Zum Schluss mal ein kleiner Mixout-BPM-Hinweis von mir an die DJs unter uns. Das Original sitzt, wie eingangs erwähnt, ja bei plus minus 114 BPM schwankend. G-Dur, also Camelot 9B. Saubere Übergänge gelingen am Ende immer nach 16 und 32 Takteinheiten. Auf Vinyl und digital mit ein wenig Pitch-Riding, was gekonnt sein will. Der Song passt wunderbar in 112 bis 116 BPM-Übergänge. Harmonisch safe sind Wechsel zu 9A, also E-Moll, Relative, sowie 8B und 10B, also jeweils eine Zahl rauf und runter. Wenn man den Energielevel auf Vinyl halten will, aber dem Ding mehr Punch verleihen möchte, pitcht man ihn auf plus 2 hoch. Beim Master Tempo Digital ist das da eh egal, da wird das Tuning ja gehalten und man kann deutlich schneller werden. Und wichtig bei dem Track? Auf die Backbeat-Claps achten. Die können einen teils rausbringen. Dann gleitet es wie auf Schienen. Und auf Schienen gleiten wir auch ins Wochenende.
Sag mal, sind wir jetzt bei der Disco Dudes DJ School? Also, thank God it's Friday. Übrigens auch ein herrliches Stichwort, aber darauf kommen wir später irgendwann mal bestimmt zu sprechen. Noch in den nächsten 50 Folgen. Ihr habt die 50. Folge des Disco Dudes Podcasts gehört. Wir sind stolz, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Ein Freundschaftsprojekt gemeinsam mit unserem lieben Freund Markus Kuckertz, der uns dazu angestiftet hat, das alles zu machen. Und wir beide uns als Protagonisten dann da implementieren konnten. Und wir danken ihm sehr. Alle beide, das weiß ich, du nickst mit dem Kopf. Das ist direkt raus an ihn als dicker Gruß, dass er uns da rein manövriert hat, dass wir das jetzt tun. Ich hoffe, ihr genießt auch die nächsten 50 und 500 Folgen. Klar, wunderschönes Wochenende. Tanzt, habt gute Musik, habt feine Vibes, habt schön viel Sonne und habt ganz viel Liebe, weil Love is the message. Bye bye.
Bye bye und scheut euch nicht, uns weiter zu empfehlen.